wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm.
Guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wir begrüßen Sie zu einer weiteren Folge unseres Podcastes von Streckmark Schwedhelm. Wir, das sind heute hier im Studio Torben Gravenhorst.
Schönen guten Tag.
Und mein Name ist Jens Stehnert. Ja, wir beschäftigen uns in unserer Praxis ganz viel mit Nachfolgefragen der Übertragung von Vermögenswerten auf die nächste Generation. Und da ist seit Jahrzehnten der Nießbrauch als Gestaltungsinstrument nicht wegzudenken aus der Beratungspraxis. Lieber Torben, wir möchten heute hier über drei aktuellere Urteile sprechen, wo der BfH dazu Stellung genommen hat, was eigentlich passiert, wenn wir auf ein Nießbrauchsrecht verzichten. Ich denke, allen Zuhörern und den meisten Zuhörern und Zuhörerinnen wird bewusst sein, wenn ich auf ein Nießbrauchsrecht unentgeltlich verzichte, ist das eine Schenkung. Der Inhaber, der Eigentümer des Vermögensgegenstandes muss dann den Wert des Nießbrauchsrechts versteuern im Rahmen der Schenkungssteuer. Wir wollen heute sprechen gegen den entgeltlichen Verzicht und da haben wir zunächst mal eine Rechtsprechungsänderung bei den Grundstücken.
Genau, wir haben in der Vergangenheit die Konstellation gehabt, dass nach der herrschenden Meinung in Rechtsprechung, Literatur und Finanzverwaltung Einhelligkeit bestand, dass die entgeltliche Ablösung eines Nießbrauchsrechts an einem Grundstück, das ich im Privatvermögen habe und dort vermiete, eine nicht steuerbare Vermögensumschichtung ist. Hierzu gab es jetzt in diesem Jahr eine sehr spannende Entscheidung des BfH, die genau diese Konstellation auf den Kopf gestellt hat und sich auch gegen die eigene Rechtsprechung des 9. Senats gewandt hat. In der Entscheidung war es so, dass eine Immobilie im Privateigentum stand und diese vermietet wurde. Zu einem späteren Zeitpunkt wollten die Kinder, die diese Immobilie im Vorfeld unter Nießbrauchsvorbehalt übertragen haben bekommen, die Immobilie gegen ein Entgelt veräußern. Deshalb sind sie auf die Mutter, die Eigentümerin des Grundstücks, zugegangen und wollten der ein Entgelt zahlen, um das Nießbrauchsrecht abzulösen. In diesem Zusammenhang hat sich der BfH mit der Frage befasst, welche ertragsteuerlichen Konsequenzen können daraus entstehen, wenn ich das Nießbrauchsrecht entgeltlich ablöse.
Bislang war der BfH ja mal davon ausgegangen, dass kein Einkünftetatbestand erfüllt wird, wenn ich bei einem Nießbrauchsrecht an einem Grundstück dieses entgeltlich dann ablöse. Jetzt kommt der BfH zu dem Ergebnis, doch es wird ein Tatbestand erfüllt und zwar argumentiert er ja jetzt mit dem Paragraphen 24. Was ist das für eine Norm? Wie kommt der BfH auf diese Lösung?
Der Paragraph 24 ist eine sehr spannende Norm, die vielleicht in der Praxis nicht jedem auf den ersten Blick bewusst ist. Mit 24 schafft der Gesetzgeber keinen eigenen Einkünftetatbestand. Paragraph 24 setzt nur die bestehenden Einkünfte aus Paragraph 2 ESTG fort und sagt, dass auch gewisse nachträgliche Einkünfte, gewisse Entschädigungen auch dem Einkünftetatbestand unterfallen können. Der BfH knüpft da im ersten Schritt daran an, ob durch die Ablöse des Nießbrauchsrechts eventuell Entschädigungen als Ersatz für entgangene oder entgehende Einnahmen vorlagen. Auf den ersten Blick liegt das ja relativ nahe. Ich verzichte auf mein Nießbrauchsrecht und bekomme deswegen als Nießbraucher nicht mehr die Mieteinnahmen.
Das heißt also, der Nießbraucher wird so gestellt, als hätte er bis zum Ende des Nießbrauchsrechts eigentlich Mieteinnahmen erzielt. Und das, was er jetzt an Mieteinnahmen nicht mehr versteuern muss, das bekommt er jetzt in Form einer Entschädigung. Und deshalb sagt der BfH, ich muss nun eben diese Entschädigung versteuern.
Genau, der BfH knüpft das an zwei, sagen wir, Tatbestandsmerkmale. Der BfH sagt, damit die Ablöse des Nießbrauchsrechts versteuern muss ich erstens auch die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung als Nießbraucher haben, das heißt ein vermietetes Objekt haben und wir müssen auch dadurch Einkünfte zugeflossen sein. Des Weiteren, was auch eine spannende Frage ist, die in der Vergangenheit auch anders entschieden wurde, ist es nunmehr unschädlich, wenn ich freiwillig auf mein Nießbrauchsrecht verzichte. Der BfH hat in der Vergangenheit im Rahmen von Paragraph 24 Nummer 1 Buchstabe A diskutiert, ob ich eigentlich nur in den Entschädigungstatbestand reinkomme, wenn ich aufgrund einer rechtlichen, wirtschaftlichen oder tatsächlichen Drucksituation auf mein Nießbrauchsrecht oder auf andere Rechte verzichte. Diese Rechtsprechung hat der BFH jetzt ausdrücklich aufgegeben und damit einen weiteren Kreis für die Ablöse des Nießbrauchsrechts aufgemacht.
Also das heißt, der Verzicht auf ein Nießbrauchsrecht ist steuerbar, egal ob ich freiwillig verzichte oder ob ein bestimmter Zwang Grund für diesen Verzicht war. Spielt denn der Zwang nach wie vor noch eine Rolle für die Frage, in welcher Höhe entsteht jetzt eine Steuer auf mein Entgelt für den Nießbrauchsverzicht?
Das ist ein sehr spannender Punkt. Man kann sich überlegen, wenn ich als Nießbraucher verpflichtet bin, meine Ablöse zu versteuern, kann ich dann nicht auch in den Genuss einer Tarifbegünstigung kommen? Auf den ersten Blick fällt einem da § 34 ESTG ein, die Fünftelregelung, der halbe Steuersatz. Da hat der BFH in seiner Entscheidung klargestellt, diese Frage Zwang, die es für die Entschädigung als außerordentliche Einkunft nach § 34 Absatz 2 per se nicht relevant. Wenn ich aber, so der BFH, hat er ein bisschen offen gelassen, aber so lesen wir den BFH, in die Privilegierung rein möchte, in die Fünftelregelung rein möchte, dann brauche ich gleichwohl einen Zwang, eine Drucksituation, um damit eine Privilegierung zu rechtfertigen. Das kann man vor dem Hintergrund sehen, dass die Privilegierung nach § 34 Absatz 1 eine sogenannte Zusammenballung der Einkünfte voraussetzt. Ich muss einen Progressionsnachteil dadurch haben, dass in einem Veranlagungszeitraum die gesamte Ablöse gezahlt ist. Wenn ich allerdings, so kann man den BFH lesen, freiwillig darauf verzichte, dadurch der Progression und der Zusammenballung entgehen kann, dann spricht viel dafür, dass keine Tarifbegünstigung nach § 34 Absatz 1 greift.
Kann ich den halben Steuersatz, den sogenannten halben Steuersatz nach § 34 Absatz 3 in Anspruch nehmen?
Nach dem Wortlaut der Regelung leider nicht. Der besondere Steuersatz nach § 34 Absatz 3 ESTG bezieht sich nur auf Veräußerungsgewinne. Veräußerungsgewinne habe ich in § 34 Absatz 2 als gesonderten außerordentliche Einkünfte aufgeführt, sodass für Entschädigungen, die in § 34 Absatz 2 Nummer 2 aufgeführt sind, der sogenannte halbe Steuersatz leider nicht greift.
Das heißt also, bei den vermieteten Grundstücken werden wir regelmäßig dazu kommen, dass ein Verzicht auf ein Nießbrauchsrecht, ein entgeltlicher Verzicht auf ein Nießbrauchsrecht steuerbar ist. Bei Zwangssituationen, die werden wir eher in Ausnahmefällen haben, haben wir die Fünftelregelung, ansonsten keine Tarifbegünstigung für diese Gewinne. Bei den GmbH-Anteilen ist der BFH interessanterweise in zwei Entscheidungen zu einem ganz anderen Ergebnis gekommen. Da hat der BFH entschieden, dass der Verzicht, der entgeltliche Verzicht auf ein Nießbrauchsrecht an GmbH-Anteilen nicht steuerbar ist. Wie kommt der BFH zu diesem Ergebnis?
Der BFH knüpft in diesen Entscheidungen grundsätzlich an die gleiche Norm, nämlich an den § 24 Nummer 1 AStG und fragt sich auch an dieser Stelle, liegt mit der Aufgabe des Nießbrauchsrechts und der Ablösezahlung, die ich dafür bekomme, eine Entschädigung im Rahmen der Vorschrift vor? Da stellt der BFH klar, damit ich eine Entschädigung habe, müssen mir im ersten Schritt als Nießbraucher die Einkünfte hier aus Kapitalvermögen § 20 ESTG zuzurechnen sein. In der Vergangenheit war relativ ungeklärt, relativ offen, in welchen Fällen ich tatsächlich eine Zurechnung der Einkünfte als Nießbraucher bei Kapitalvermögen habe. Wir hatten da den Anknüpfungspunkt § 20 Absatz 5 Satz 3 ESTG, der grundsätzlich sagt, wenn der Nießbraucher als Anteilseigner gilt, dann sind auch ihm die Einkünfte zuzurechnen. Da hatten wir auf Begriffe wie Dispositionsbefugnis, Verfügungsmacht und anderes abgestellt. Der BFH trifft in dieser Entscheidung nunmehr eine Klarstellung, indem er sagt, für eine Zurechnung der Einkünfte aus Kapitalvermögen zum Nießbraucher bedarf es des wirtschaftlichen Eigentums an den Anteilen beim Nießbraucher. Damit hat der BFH seine bisherige Rechtsprechung grundsätzlich verschärft, weil in der Vergangenheit diese harte Abgrenzung wirtschaftliches Eigentum in der Rechtsprechung noch nicht getroffen wurde.
Das heißt also, damit ich als Niesbraucher überhaupt die Dividenden, die mir aus der GmbH zustehen, versteuern muss, muss ich wirtschaftlicher Eigentümer sein. Was bedeutet das? Wann bin ich wirtschaftlicher Eigentümer eines GmbH-Anteils?
Der BFH hat in seiner Entscheidung oder den beiden Entscheidungen, die wir hier besprechen, angedeutet, allein die Fruchtziehung, allein die Gewinnbezugsrechte aus dem Niesbrauch, die reichen nicht aus, um den Niesbraucher als wirtschaftlichen Eigentümer anzusehen. Der BFH führt als obiter dictum aus, es braucht mehr. Es bedarf der wesentlichen Mitbestimmungsrechte, der wesentlichen Verwaltungsrechte aus dem GmbH-Anteil und führt da auch als Beispiel eine Stimmrechtsvollmacht oder die Übergabe der Stimmrechte aus. Ob das im Endeffekt ausreicht, ist allerdings zweifelhaft. Auch in einer der genannten BFH-Entscheidungen hat eine unwiderrufliche Stimmrechtsvollmacht nicht dafür ausgereicht, dem Niesbraucher das wirtschaftliche Eigentum an dem GmbH-Anteil zu übertragen.
Das heißt also, beim klassischen Niesbrauchsrecht, das Niesbrauchsrecht sowie das BGB ist ausgestaltet, ist der Niesbraucher regelmäßig nicht wirtschaftlicher Eigentümer und hat damit die Einkünfte nicht zu versteuern, die ihm ja nach dem Niesbrauchsrecht zustehen. Stattdessen hat nach § 20 Absatz 5 Satz 1 der Anteilseigner diese Einkünfte zu versteuern. Das heißt, der Gesellschafter muss die Einkünfte versteuern, obwohl sie ihm gar nicht zufließen. Das führt ja zu merkwürdigen Folgen. Können wir dem vertraglich dadurch Rechnung tragen, dass dem Niesbraucher nur der Nettoertrag zusteht, dass ihm also nur die Dividenden abzüglich der darauf entfallenden Steuern zukommen sollen?
Um das Ganze vertraglich abzusichern, werden verschiedene Möglichkeiten diskutiert. Um einmal zurückzugehen zur Frage der Stimmrechtsvollmacht. Bei der Stimmrechtsvollmacht ist es grundsätzlich schwierig, ob damit dem Niesbraucher das wirtschaftliche Eigentum zusteht. Der Hintergrund ist, dass gleichwohl, obwohl eine Stimmrechtsvollmacht besteht, auch der Eigentümer weiterhin seine Stimmrechte ausüben kann und damit der Eigentümer nicht aus seiner Position verdrängt wird.
Außerdem hätten wir ja noch das Thema der Substanzgewinne. Ne? Auch die würden ja dem Eigentümer, dem Gesellschafter zustehen.
Genau, ich habe, um die Frage des wirtschaftlichen Eigentums ein bisschen mit Farbe auszukleiden, ich muss den zivilrechtlichen Eigentümer aus seiner Position verdrängen können. Mir müssen die Wertsteigerungen zustehen und auch das Risiko der Wertverluste. Ich muss also als Eigentümer anzusehen sein. Was gleichwohl diskutiert wird, ist die Frage, weil es die klassische Option ist, den Übergang eines wirtschaftlichen Eigentums zu vermeiden, ob man nicht in die Übertragungsabrede, in die Schenkungsabrede ein freies Widerrufsrecht des Übertragenden aufnimmt. Das wäre eine Konstellation, man überträgt einen GmbH-Anteil unter Niesbrauchsvorbehalt, hält sich aber gleichzeitig das jederzeitige Widerrufsrecht zurück, um damit einen Übergang des wirtschaftlichen Eigentums zu vermeiden und weiterhin eine Zurechnung der Einkünfte beim Niesbraucher bzw. Vorbehaltsniesbraucher zu haben. Problematisch ist eigentlich in diesen Fällen, ob die Mandanten eine solche Gestaltung wollen, in der jederzeit das Risiko besteht, dass der Anteil zurückgefordert wird. Um das Ganze vertraglich abzusichern, besteht die Möglichkeit, einen sogenannten Netto-Niesbrauch zu vereinbaren. Der Netto-Niesbrauch heißt, dass dem Niesbraucher nur der Reinertrag aus dem Anteil zusteht. Der Niesbraucher muss grundsätzlich nach der gesetzlichen Regelung des BGB auch die öffentlichen Lasten, auch die Steuern aus dem niesbrauchbelasteten Anteil tragen, sodass diese von den Erträgen abzuziehen sind. Man kann da verschiedene Formulierungsregelungen treffen und wir regen an, dass in den Verträgen klargestellt werden sollte, dass dem Niesbraucher in dieser Konstellation nur die Gewinne abzüglich der Steuern, insbesondere auf Ertrag und Vermögen, zustehen.
Jetzt sind das ja Entscheidungen, mit denen viele in der Vergangenheit nicht gerechnet haben. Wenn wir heute auf eine Konstellation blicken, die vielleicht vor 10 Jahren gestaltet wurde. Wir haben also einen GmbH-Anteil, wir haben jemanden, der ein Niesbrauchsrecht an diesem GmbH-Anteil hat. Dann war es ja in der Vergangenheit häufig so, dass die Finanzbehörden den Niesbraucher besteuert haben. Das heißt, die haben die Dividenden beim Niesbraucher und nicht beim Gesellschafter besteuert. Gibt es da schon Reaktionen der Finanzverwaltung? Wissen wir schon, wie die Finanzverwaltung mit diesen Fällen umgehen wird in der Zukunft?
Nach unserer Erfahrung sind die Finanzverwaltungen bezüglich der jüngeren Entscheidung sehr zurückhaltend. Die Finanzverwaltung hat, wie du eben gerade gesagt hast, in der Vergangenheit, auch wie es von dem Mandanten gewünscht war, die Dividende beim Niesbraucher versteuert und ist jetzt sehr zurückhaltend, die BFH-Entscheidung umzusetzen, weil dies auch einen erheblichen Verwaltungsaufwand voraussetzen würde, Vergangenheit und in Zukunft die Erträge beim Eigentümer zu versteuern.
Ja, wenn wir uns jetzt Altfälle ansehen, wir haben also die Fälle, wo die Finanzverwaltung bislang den Niesbraucher besteuert hat und wo sie jetzt möglicherweise künftig den Gesellschafter besteuert, also auf ihn zukommt und sagt, lieber Gesellschafter, ab sofort darfst du die Dividenden hier besteuern. Dann könnte sich natürlich die Frage aufdrängen, wie sieht es denn mit einem entgeltlichen Verzicht auf das Niesbrauchsrecht aus? Also der Niesbraucher könnte sagen, pass mal auf, lieber Gesellschafter, kauf mir doch mal bitte dieses Niesbrauchsrecht ab. Ja, dann haben wir kein Niesbrauchsrecht mehr und sind raus aus dieser etwas misslichen Situation. Auch dazu hat der BFH ja Stellung genommen. Zu welchen Ergebnissen ist der BFH jetzt bei einem entgeltlichen Verzicht auf das Niesbrauchsrecht gekommen?
Die Entscheidung erging ja bei den GmbH-Anteilen vor dem Hintergrund, ob ein gezahltes Entgelt für die Ablöse des Niesbrauchs steuerbar ist. In den BFH-Fällen war es allerdings so, dass das wirtschaftliche Eigentum an den Anteilen so in den Entscheidungen der Instanzgerichte festgestellt bereits mit der ursprünglichen Übertragung des Anteils auf den Eigentümer übergegangen war. An diese Feststellung der Instanzgerichte war der BFH nach 118 Absatz 2 Finanzgerichtsordnung gebunden, sodass in den beiden bisher entschiedenen Fällen der BFH zu dem Ergebnis kam, dass die Ablöse des Niesbrauchsrechts nicht eine Entschädigung im Sinne des Paragraphen 24 Nummer 1 Buchstabe A darstellt und deswegen nicht steuerpflichtig war. Das ist ein Ergebnis, das auf den ersten Blick verwundern mag, aber mit Blick auf die Dogmatik des Paragraphen 24 durchaus gerechtfertigt ist.
Also das heißt, der BFH hat im Ergebnis anders als bei den Grundstücken entschieden und zwar mit der Begründung, bei den Grundstücksfällen war es so, der Niesbraucher hat Einkünfte erzielt, nämlich Einkünfte aus V&V, deswegen waren ihm diese Einkünfte zuzurechnen. Deswegen ist auch der Verzicht auf das Niesbrauchsrecht oder das Entgelt, was er dafür bekommt, eine Entschädigung im Sinne des Paragraphen 24. Bei den Niesbrauchsfällen ist es eben umgekehrt, dem Niesbraucher sind die Dividenden nicht zuzurechnen, weil er eben nicht wirtschaftlicher Eigentümer geworden ist regelmäßig und deswegen kann das Entgelt für einen Verzicht auf das Niesbrauchsrecht auch keine Entschädigung für entgangene Dividenden sein nach § 24, sodass es in diesen Fällen steuerfrei ist. Deswegen denke ich, ne, wir können zusammenfassen, wir können durch ein solches Entgelt, sofern der Gesellschafter bereit ist, dieses Entgelt zu zahlen, auch Altfälle bereinigen. Der Niesbraucher bekommt jetzt einmalig einen Betrag, den er nicht versteuern muss. Die künftigen Dividenden bekommt der Gesellschafter. Der muss sie versteuern nach § 20 Absatz 5 und haben dann wieder eine Situation, die jedenfalls steuerlich dazu führt, dass derjenige, der Geld bekommt, das dann am Ende auch versteuern muss. Ja, spannende Entscheidung, die der BFH uns hier mit an die Hand gegeben hat. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie sehen, Steuerrecht ist wie immer bunt und auch nicht frei von Überraschungen. Verlautbarung der Finanzverwaltung, lieber Torben, gibt es zu diesen Entscheidungen noch nicht, oder?
Soweit ersichtlich hat sich die Finanzverwaltung hierzu noch nicht positioniert. Es bleibt abzuwarten, ob dies bezüglich der aktuellen BFH-Entscheidung noch passieren wird.
Ja, insbesondere bleibt es natürlich spannend, ob wir dann Vertrauensschutzregelungen finden, ob die Finanzverwaltung vielleicht sogar den Gesetzgeber nochmal zur Hilfe bittet. All das müssen wir abwarten. Bis dahin müssen wir bei der Gestaltung sicherlich vorsichtig sein. Wir müssen uns immer klar machen, dass hier bei den Niesbrauchsfällen bei GmbH-Anteilen das wirtschaftliche Eigentum auch für die Besteuerung der Dividenden von entscheidender Bedeutung ist. Und wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass sich die günstige Rechtsprechung zum entgeltlichen Verzicht von Niesbrauchsrechten bei Gebäuden und bei Grundstücken geändert hat und da künftig definitiv mit einer Besteuerung zu rechnen ist. An Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, nochmals herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Wir würden uns freuen, Sie bei einer weiteren Folge unseres Podcasts dann wieder begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.
Vielen Dank.